Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Geboren in der Rattenfängerstadt Hameln, ist der Schriftstellerin Felicitas Hoppe die Märchenbegeisterung quasi in die Wiege gelegt worden. Sie wolle niemanden bekehren zum Märchen, aber sie sagt:
Wer mir erzählt, dass Märchen irgendwie primitiv sind, stereotyp und nur normativ, ich kann nur sagen, der irrt.
Tja, und was Märchen stattdessen sind, das lassen wir uns später in dieser Sendung von Felicitas Hoppe erklären. Wir sprechen mit ihr über Freund und Feind, über Bad Boys und Good Girls im Märchen. Aber erst einmal zu widerstreitenden Kräften ganz anderer Art. Der russische Krieg gegen die Ukraine ist nicht zuletzt auch ein Krieg gegen die Kultur, gegen die Sprache, die Kulturschätze, gegen die kulturelle Infrastruktur im Land und natürlich auch gegen die Geschichte. Als Chefhistoriker geriert sich der russische Präsident Wladimir Putin höchstpersönlich, wenn auch seine Erklärungen und Herleitungen in der internationalen Geschichtswissenschaft nur Kopfschütteln hervorrufen. Jüngster Coup: die Eröffnung einer Museumslandschaft auf der von Russland vor 10 Jahren annektierten ukrainischen Halbinsel Krim. Wo Ruinen an die antike Stadt Chersones erinnern, sind mehr als 2 Dutzend neue Bauten entstanden. Putin spricht voller Stolz und religiösen Selbstbewusstseins vom russischen Mekka. Und die UNESCO kann nur tatenlos zusehen, was aus der Welterbestätte wurde. Nun ist der Freizeitpark Der Pilgerort eröffnet. Christina Hamel stellt ihn und die Kritik daran vor.
Die einen empfanden es als Versprechen, die anderen als düstere Prophezeiung. Seit 2017 hatten Billboards in Chersones auf der Krim verkündet: bald wird es hier sehr schön. Auf einem ehemaligen Militärgelände, direkt neben der Ausgrabungsstätte der antiken griechischen Kolonie Chersones, ist binnen weniger Jahre das sogenannte neue Chersones entstanden. Die Anlage folgt dem Grundriss einer Freiluftkathedrale XXXL. Das Stirnende nimmt das mächtige Museum des Christentums ein, auf das feierlich eine zypressengesäumte Allee zuläuft. An ihr liegen das nicht weniger wuchtige Museum der Krim und Novorossias und das Museum für die Antike und Byzanz. Zudem gehört ein Amphitheater zum staatsstolzen Ensemble. 1000 Zuschauer finden hier Platz. Evelina Kravchenko hat lange Zeit als Archäologin in Chersones gearbeitet. Sie ist Mitglied der ukrainischen Akademie der Wissenschaften und war maßgeblich an dem Rückbau sowjetischer Sünden in der antiken Stadt beteiligt, der Chersones den Weltkulturerbetitel der UNESCO einbrachte.
Das Amphitheater wiegt zusammen mit den Zuschauern mindestens 320 Tonnen. Sie haben mehrere massive Stützpfeiler an der Küste in den Boden gerammt. Durch die Veranstaltungen, die dort regelmäßig stattfinden, wird es laut. Zudem herrscht ständig Bewegung. Vor allem beunruhigt mich der Schallpegel, dessen Schwingungen natürlich auch Einfluss auf die archäologischen Funde haben. Sie sind den Vibrationen unmittelbar ausgesetzt. Noch ist nichts zu sehen, aber schon in 1-2 Jahren werden wir Risse beobachten können. Auch die Aussichtsplattformen, die sie überall errichtet haben, bereiten mir Sorgen. Sie wurden bis in tiefreichende Schichten betoniert. Entstanden ist hier im wahrsten Sinne des Wortes ein Disneyland.
Eine Pilgerstätte des Putinismus an dem Ort, an dem sich Großfürst Wladimir auf der Krim am 28. Juli 988 taufen lassen haben soll. In der Folge nahmen die Russen das Christentum an. Unter Historikern ist es umstritten, ob Wladimir in Chersones getauft worden ist. Für Putin ist es nichtsdestotrotz der Gründungsmoment des heutigen Russlands. Er ist zudem der Namenscousin des Kiewer Großfürsten und deutet die illegitime Krim-Annexion als gottgefällige Sinnstiftung.
Genau hier ist ein sakraler Ort. Das Zentrum unserer geistigen Einheit, aus der sich heraus die russische Nation entwickelte und der einheitliche, zentralisierte russische Staat.
Die Architektur untermauert diesen Anspruch. Es geht in Novy Chersones zu wie im alten Byzanz. Alle Gebäude zieren mit Reliefs geschmückte Tempelgiebel. Dazu Säulenhallen, sprudelnde und glucksende Brunnen, tonnenschwere Heilige, dazwischen immer wieder Greife, mythische Mischwesen mit löwenartigem Rumpf und dem Kopf eines Raubvogels. Symbole für Mut, Stolz und Ehre. Putin türmt zu seiner eigenen Rechtfertigung einen russischen Tempelberg auf, der das antike Original nebenan mehr als gefährdet.
Sie haben das Weltkulturerbe zerstört. Denn außer dem Kulturpark nebenan haben sie auch noch eine dem heiligen Wladimir geweihte Kirche so ausgebaut, dass die für Russland betenden Mönche dort komfortabel leben können. Dazu musste eine neue Kanalisation gebaut werden. Alles wird einem propagandistischen Komplex geopfert, der die krude Weltsicht des Kreml verbreitet.
Der Sprung von Geschichte in Scheingeschichte. Er schafft einen alle Zeiten umfassenden Herrschaftsanspruch, der religiös abgesegnet ist.
Christina Hamel über die Umdeutung der UNESCO-Welterbestätte Chersones in Putins Prestigeprojekt Neu-Chersones. Gestern wurde die freizeitparkähnliche Museumslandschaft auf der Krim eröffnet. Die mutwillige Zerstörung von Kunst, die war bei Gustav Metzger Programm. Sie war Teil seiner künstlerischen Arbeit.
Das Verschwinden ist eben ein Zeichen der Möglichkeit, dass wir nicht nur wachsen müssen.
Ein Leben ohne endloses Wachstum, ohne Machtaneignung um jeden Preis. Der Künstler Gustav Metzger war ein Vertreter der sogenannten autodestruktiven Kunst. Geboren 1926 in Nürnberg, war Metzgers Leben geprägt vom Zerstörungswillen der Nazis. Mit einem der letzten Kindertransporte hatte sich der Sohn jüdisch-orthodoxer Eltern nach England retten können, während ein Großteil seiner Familie in den deutschen Vernichtungslagern ermordet wurde. Kunst mit dem Anspruch gesellschaftlicher Wirksamkeit wurde sein Ziel. 2017 ist Gustav Metzger im Alter von 90 Jahren gestorben und nun erinnert im Tower des Frankfurter Museums für moderne Kunst die erste Retrospektive in Deutschland an ihn. Rudolf Schmitz.
Ja, er hat Zeichenkurse besucht, sich abends mit Malerei beschäftigt, mit figurativer und abstrakter. Wenn man in dieser chronologisch präsentierten Schau die Resultate sieht, wird man das Gefühl nicht los, dass einer da nur widerstrebend Pinsel, Zeichen, Stift und Farbe benutzt. Immer wieder der Körper, manchmal bis zum Skelett abgemagert, faulige Farben. Und wenn Gustav Metzger einen dreibeinigen Tisch abbildet, dann wirkt dessen Form wie ein Atompilz. Der Künstler engagiert sich ab 1960 in einem Komitee gegen das atomare Wettrüsten, schreibt mehrere Manifeste der autodestruktiven Kunst. Co-Kuratorin Julia Eichler.
Ich finde es sehr interessant, auch nochmal auf die Materialität des Werks zu gucken, nämlich dass es eine konzeptuelle Arbeit ist, dass es eine Arbeitsanweisung ist, die Neuproduktionen erfordert und die eben nicht unbedingt fest materialisiert ist und bleibt. Es gibt ja einen Kunstmarkt, von dem wir alle sehr viel mitbekommen. Und das hat Gustav Metzger nicht interessiert. Im Gegenteil, er hatte ein soziales Anliegen in der Kunst. Es ist also eine Kunst, die der Gesellschaft vor Augen hält, wie sich die Gesellschaft gerade verhält.
Ein Film von 1964 zeigt Gustav Metzger auf einer Londoner Brücke. Vor ihm ein großer Holzrahmen mit aufgespannter Nylonfolie. Er bestreicht sie mit Säure, die sofort Löcher und Risse erzeugt, das Trägermaterial auffrisst, den Blick auf die städtische Realität freigibt. Metzger ist von neu entdeckten Flüssigkristallen fasziniert, die auf Glasobjektträgern in Projektoren unter Hitzeeinwirkung fortwährend Form und Farbe ändern. Er entwirft solche psychedelisch anmutenden Projektionen für Popgruppen wie The Who. Der gitarrenzertrümmernde Pete Townshend versteht sich als sein Schüler. Ein Raum mit 7 Screens zeigt diese entspannt wirkende Aktivität für die Londoner Clubszene. Die folgenden Arbeiten mit Historic Photographs sind schwer zu verkraften. Eine wandgroße Fotografie der Rampe von Auschwitz von SS-Männern gemacht, zeigt die Ankunft ungarischer Juden und Jüdinnen im Juni 1944. Über einen Holzsteg mit dicht anschließender Rückwand werden Besucher und Besucherinnen Teil des Geschehens. Kuratorin und Museumsdirektorin Susanne Pfeffer.
Das Interessante an der Arbeit Historische Fotografie, die Auschwitz-Rampe, ist, dass man sich eigentlich dieser Arbeit gar nicht entziehen kann und dass es auch Sinn und Zweck dieser Arbeit ist, weil wir ja in der Vergangenheit immer wieder erlebt haben, wie 80% der Gesellschaft behauptet hat nach dem Zweiten Weltkrieg, sie hätten von nichts gewusst.
Eine Kinderstimme dringt aus einem völlig zerstörten Ford Fiesta. Sie schreit, kill the cars, tötet die Autos. Eine Arbeit von 1996, nachdem Gustav Metzger Zeuge einer Anti-Auto-Demonstration im Londoner Stadtteil Camden geworden war. Es geht um die katastrophalen Auswirkungen des Autoverkehrs in Städten und Siedlungen, um Luftverpestung, soziale Isolation. Resümee, wieder eine radikale, mit ungeheurem Aufwand inszenierte Ausstellung von Museumsdirektorin Susanne Pfeffer. Mit ihrem Faible für Anti-Kunst schlägt sie immer wieder schmerzende Pflöcke ins Fleisch des Kunstbetriebs. Als wollte sie sagen, machen wir es uns nicht zu einfach. Schauen wir auf die widerborstigen Künstler und Künstlerinnen. Sie hatten und haben ihre guten Gründe.
Gustav Metzger ist einer dieser widerborstigen Künstler gewesen. Seine Werke sind bis Anfang Januar im Tower des Frankfurter Museums für moderne Kunst zu sehen, Rudolf Schmitz berichtete. Es war einmal eine böse Hexe und ein herzensguter Prinz, ein garstiger Zwerg und eine sanftmütige Elfe, eine eifersüchtige Stiefmutter und ein weiser Rabe. Das Personal im klassischen Märchen teilt sich auf, so scheint es, in die Guten und die Bösen, in die Friedliebenden und die Friedensstörer. Miteinander oder gegeneinander, sind das die einzigen beiden denkbaren Daseinsmöglichkeiten im Märchen? Für unsere Kultur heute Sommerreihe über Freund und Feind haben wir uns mit einer der Märchenkennerinnen überhaupt zum Gespräch verabredet. Mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe, die schon als Kind gerne Märchen vorgelesen bekommen hat. Und heute, als Büchner-Preisträger geehrte Schriftstellerin, liest sie selbst leidenschaftlich gern Märchen und hat vor ein paar Jahren eine Märchensammlung herausgegeben. Grimms Märchen für Heldinnen von heute und morgen. Mein zugegeben überschaubares Märchenwissen hat mich mal die These aufstellen lassen, eigentlich gibt's kein ernstzunehmendes Märchen ohne eine innige Freundschaft oder eine erbitterte Feindschaft. Felicitas Hoppe habe ich gefragt, können Sie da zustimmen oder müssen Sie widersprechen?
Ich glaube, dass es sehr viele Märchen gibt, in denen es innige Freundschaften gibt. Bei der Feindschaft bin ich da nicht so sicher. Die Feindschaft ist eher etwas, was zu überwinden ist. Und ich glaube, dieser ganze Dualismus von Gut und Böse, der so gerne aufgemacht wird im Märchen, woran, glaube ich, die Brüder Grimm nicht ganz unschuldig sind, weil sie diese moralisierende Tendenz haben. Das sieht man, wenn man die europäischen Märchen vergleicht. Ich glaube, der trägt nicht so richtig weit. Ich glaube, es geht eher darum, dass es ein Figurenarsenal gibt, von dem die einen sich öffnen, in die Welt gehen, Erfahrungen machen und die anderen das blockieren. Das sind die Geschlossenen und das sind die, die meistens an ihrer eigenen Macht und ihrem Machterhalt interessiert sind und die sind weniger an neuen Erfahrungen interessiert.
Und diese Geschlossenen, die erfüllen eine besondere Funktion. Also wenn die dastehen als Türstopper in Anführungsstrichen, dann können die anderen, jetzt wird das Bild ein bisschen schief, aber dann können die anderen besser glänzen und können noch freundlicher und inniger sein. Ist das deren Funktion?
Nur in Maßen. Also ich denke, das, was wirklich unterschätzt wird, ist, dass das Böse, wenn man das überhaupt so benennen will, dass das Böse oft selber erlösungsbedürftig ist. Wir haben eine Menge Märchen, in denen es Figuren gibt, die negativ zu agieren scheinen, aber eigentlich nur erlöst werden wollen von den anderen. Das sind dann Verzauberte. Wir haben es ja immer mit Metamorphosen zu tun. Aber natürlich brauche ich schon allein erzähltechnisch die Gegensätze, damit das eine, wie Sie sagen, durch das andere zum Leuchten oder das Böse durch das Gute zum interessanten Bösen werden kann. Das ist schon Teil der erzählerischen Spannung.
Also kann man dann so weit gehen und sagen, eigentlich sind sie alle gut, eigentlich meinen sie es alle gut, aber die einen auf den einen Licht halten Fluch oder ein Zauber oder wie auch immer man das nennen möchte?
Naja, mit dem Fluch und dem Zauber, das ist natürlich eine Mythisierung, wenn man daran denkt, dass die Märchen doch sehr stark aus einer ganz konkreten, praktischen Erfahrungswelt kommen, dann sind das natürlich Erzählstrukturen. Es ist interessanter, über so einen Zauberer zu lesen, als über jemanden, der psychische Probleme hat, sagen wir mal. Aber eine Erlösung ist eigentlich möglich. Natürlich wird im Märchen abgestraft. Das verschafft Leserinnen und Lesern eine Befriedigung. Also denken wir an so schreckliche Strafverfahren wie die böse Schwiegermutter musste sich in glühenden Pantoffeln zu Tode tanzen. Ja, das ist nicht lustig. Das würde ich aber eher unter Erzähltechnik verbuchen. Das Märchen weiß ja auch, dass es die Schwierigkeiten des Lebens nicht überwinden kann, aber es kann sie zumindest bannen. Und das ist ja der Zweck der Erzählung, dass man zumindest im Märchen glauben kann, kurzfristig, es werde alles gut oder es ginge gut aus.
Ja, damit sind wir eigentlich schon gleich beim Happy End, das ja doch so als der klassische Schlusspunkt zu einem Märchen gehört. Also das Gute ist das, was sozusagen die Berechtigung hat, für immer und ewig glücklich zu sein?
Da vergisst man doch, dass es eine ganze Menge Märchen gibt, die nicht gut ausgehen. Es gibt Märchen, die auf einer ambivalenten Note enden, wo man dann das Gefühl hat, da gewinnt zwar jemand, aber es geht nur scheinbar gut aus. Es gibt ja ein Märchen zum Beispiel wie die kluge Else, die in den Irrsinn getrieben wird und dann den Ort verlässt und nimmermehr gesehen ward. Dieses Märchen bleibt in der Schrecklichkeit in der Luft stehen. Es gibt kannibalistische Märchen. Es gibt nihilistische Märchen, die zum Totlachen sind, aber überhaupt keine Lösung anbieten. Und dann gibt es eine Reihe von Märchen, die von Trickbetrügern handeln. Also zum Beispiel das tapfere Schneiderlein kommt zu Macht und Ruhm nur durch Tricks. Es ist ein raffinierter Betrüger und damit gewinnt er das Königreich und sogar die Prinzessin, die aber weiß, dass mit dem, was nicht stimmt, der neben ihr liegt. Das ist eigentlich ein, kommt jetzt komisch rüber, aber wenn ich jetzt so rede, eigentlich ist das ein Trump-Typ, ja? Und am Ende gewinnt er, aber das Ende ist nicht gut.
Bringt mich zu der Frage, ob klassische Märchenfiguren überhaupt die Fähigkeit zur Wandlung besitzen. Oder ob sie meist eigentlich in ihrer Rolle stecken bleiben?
Nein, die sind wandelbar, ganz geschlechtsunabhängig. Also es gibt ja oft die Dreierkonstellation, drei Brüder, drei Schwestern oder so. Und die ersten beiden Brüder ziehen los und verhalten sich vollkommen stereotyp. Sie begegnen zwar immer Ratgebern unterwegs, das sind sehr oft Tiere, die sagen, tu dies oder tu das, aber sie halten sich nicht an den Rat. Und glauben für sich das Richtige zu tun, lernen aber nichts. Und in der Regel ist es, das ist so ein klassisches Muster, ist es immer der Dritte, der Jüngste, der sich der Welt zuwendet, der den Tieren zuhört, der ihre Ratschläge anwendet. Und siehe da, er macht Initiationen durch und er ist derjenige, der am Ende gewinnt.
Jetzt haben Sie gerade die drei Brüder als ein klassisches Modell für die Märchen genannt. Mit so plumpen Gender-Stereotypen wie männlich böse, weiblich gut, kommt man beim Märchen eigentlich nicht weit, oder? Denkt man allein an die böse Stiefmutter, dann fällt dieses Konstrukt schon in sich zusammen.
Ja, es fällt wirklich in sich zusammen. Auch das sind Dinge, an die hat man sich so gewöhnt. Und unser Repertoire der Märchen ist ja doch begrenzt. Wir kennen so die Klassiker auch durch die Disneyisierung. Und da werden diese Dinge festgeschrieben. Deshalb lohnt es sich, genauer hineinzugehen. Unter den Geschwistern gibt es Gute, Böse. Diese Bezeichnung der Stiefmutter ist, glaube ich, auch nur ein erzählerisches Mittel. Und es gibt auch böse Väter. Ja, also alles schillert. Und das macht die Sache spannend. Und mit Geschlechterstereotypen kommt man wirklich nicht weit. Wäre ja auch irgendwie uninteressant.
Aber wenn man das ganz genau in der Gegenwart sich anguckt, dann strahlt diese böse Stiefmutter, so behauptet zumindest die Psychologie und die Patchwork-Familienforschung, die strahlt eigentlich bis heute aus.
Naja, es strahlt sehr vieles aus, glaube ich, weil man sich auf diesen Rollen gut ausruhen kann und weil das erzähltechnisch so wunderbar funktioniert. Wir lieben ja im Grunde die Stereotypen, auch in der Presse, in den Nachrichten, was wir jeden Tag sehen. Ich meine, die ganze Berichterstattung über die Königshäuser ernährt sich ja aus dieser ganzen Märchenstruktur letzten Endes. Ja, ist ja ein Wahnsinn.
Es ist immer einfach, wenn man sozusagen weiß, wer Widersacher ist und wer Verbündeter ist. Sie haben mal in einem Interview gesagt, Märchen schaffen auf eine simple, weise Ordnung. Und das stützt ja eigentlich auch nochmal sozusagen das Praktische und das, was wir so gerne haben am Dualismus der Märchen.
Ja, das ist eben auch eine ambivalente Geschichte, ja, dass ich sage, ich lese das Märchen, weil am Ende die Welt wieder in Ordnung ist, wohl wissend, jedenfalls ich, Felicitas Hoppe, weiß es, dass dies nicht der Fall ist. Also das Märchen ist ja beides in einem. Es analysiert eigentlich die Lage der Dinge und zugleich verspricht es Heilung. Es ist ja eigentlich die einzige Gattung, die diese Kühnheit vollzieht, die Dinge wieder gut werden zu lassen. Man kann jetzt sagen, das ist erkenntnisschwach, das ist illusionistisch. Aber dieses Moment der Versöhnung, das doch ganz, ganz stark ist, und oft wird in die Versöhnung auch die Feindfigur mit einbezogen. Da ist ein alter Vater, der vorher komisch war, der darf dann auch noch mit auf dem Schloss leben. Und ich finde, darin liegt ein Trost, der nicht faul ist.
Dann zitiere ich nochmal C.G. Jung mit dem wahrscheinlich berühmtesten Märchenzitat überhaupt, nämlich: Märchen seien Spiegel der menschlichen Psyche. Diese großen Spiegel, was wollen die uns sagen?
Naja, ich glaube, um mit Jung zu sprechen, komme ich nochmal auf die geschlossenen und die offenen Systeme zurück und auf das Thema der Entwicklung, die ja Versöhnung erst möglich macht. Aber zunächst mal ist ja die Entwicklung etwas ganz Egoistisches. Also das bedeutet, das Individuum verwirklicht sich und das ist was ganz Tolles. Aber es kann sich nicht für sich allein verwirklichen, sondern nur, indem es zu dieser Gesellschaft Kontakt aufnimmt und die entsprechenden Schwierigkeiten zu überwinden versucht. Das heißt, das bedeutet auch eine Vergesellschaftung. Und auch wenn das magisch erzählt wird, geht es doch immer mit ganz konkreten Dingen zu. Und eben deshalb sage ich nochmal, das ist keine moralische Handlungsanleitung, sondern, ich sag's mal etwas großspurig, eigentlich sagt der Fuchs dem jüngsten Bruder: Werde, wer du bist, und ich werde dich begleiten und dir zeigen, wie es geht. Und da spielt natürlich noch was anderes eine ganz große Rolle: Vertrauen. Wenn ich in einem dualistischen Weltbild lebe und immer nur damit beschäftigt bin, was gut und was schlecht ist, dann komme ich nicht weit. Und die Märchenheldinnen und Helden, die gehen in dunkle Wälder, die gehen in Hütten, da sitzen sehr merkwürdige, krumme Gestalten, die komische Suppen essen, aber sie setzen sich dazu an den Tisch, sie essen mit, sie füttern die Tiere und sie werden in der Regel belohnt, weil sie dieses Vorurteil nicht mitbringen und eben nicht in die Welt gehen und sagen, da ist es dunkel, da sind die Bösen.
Die Schriftstellerin und Märchenkennerin Felicitas Hoppe war zu Gast in unserer Gesprächsreihe Freund und Feind. Au revoir, sagt das französische Luxuskaufhaus Galerie Lafayette in Berlin. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Clara Hoheisel.
Camembert, Croissants und Macarons. Diese und viele andere französische Delikatessen machen die Galerie Lafayette in Berlin zu einem kulinarischen Erlebnis. Heute Abend hieß es Abschied nehmen. Nach fast 29 Jahren schließt das Luxuskaufhaus. 1996 kam die Galerie Lafayette nach Berlin, als eines der ersten Luxuswarenkaufhäuser in Ost-Berlin und als erste ausländische Filiale der französischen Luxuswarenkette. Autorin und Journalistin Pascal Hueck beschrieb ihr neues Erlebnis so:
Diese dröge Friedrichstraße hatte plötzlich so ein Juwel, also diese fantastische Architektur von Jean Nouvel. Ein Ort der Rückzug, wo man, wenn man ein bisschen Sehnsucht hatte nach Frankreich, könnte man da hingehen.
Die Frage, was aus dem imposanten Bauwerk wird, bleibt offen. Sollte die Berliner Zentral- und Landesbibliothek dort einziehen, könnte das Gebäude auch weiterhin ein Ort der Kultur und Begegnung bleiben, wenn auch in anderer Form. Der Tisch des Schweigens, das Tor des Kusses und die Säule der Unendlichkeit, so die Namen dreier Skulpturen des Bildhauers Constantin Brancusi. Die Figuren wurden jetzt von der UNESCO-Kommission in die Weltkulturerbe-Liste aufgenommen. Das Skulpturenensemble befindet sich in der rumänischen Stadt Târgoviște. Es soll an russische Kämpfer erinnern, die im Ersten Weltkrieg eine deutsche Offensive in der Stadt zurückgedrängt haben. Der Schöpfer, Constantin Brancusi, gilt als einer der bedeutendsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Im nächsten Jahr trifft sich das Welterbekomitee im bulgarischen Sofia. Aufregend für Bayern, dann nominiert Deutschland die Schlösser Ludwigs II., Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee und das Königshaus am Schachen. Er ist der Inbegriff des Schweizer Humors und ein Meister darin, die typischen Charaktereigenschaften seiner Landsleute humorvoll zu überzeichnen. Der Kabarettist, Schauspieler und Berufsschweizer Emil Steinberger. Seine Paraderolle? Der überforderte Beamte.
Entschuldigung, ich wollte nur erst sagen, dass Auto Bergisch Gladbach 12486 hat noch das Bremslicht brennen lassen.
Nun wird der 91-Jährige mit dem Lifetime Achievement Award des Züricher Filmfestival für sein Lebenswerk geehrt.
Clara Hoheisel mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Die Tötung von Hisbollah und Hamas-Führern und die Reaktionen darauf, mehr dazu gleich in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur heute war Marja Elmenreich.